Ich heiße Hisni, bin in Deutschland geboren, ich bin Aramäer und wir Aramäer sind christlich, ja, haben einen christlichen Hintergrund. Wir stammen aus der syrisch-orthodoxen Kirche, die ist ja so ähnlich wie die katholische Kirche, so wie die koptische Kirche in Ägypten. Und für mich war der Glaube etwas ganz Normales. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass es nicht einen Gott gibt. Durch meine Familie, die sehr stark mit der Kirche verwoben war, durfte ich sehr, sehr viel hören. Und ich sage ganz bewusst hören, weil in unserer Kultur ist es sehr stark, es ist sehr eine sehr starke orale Kultur. Also man erzählt sehr viel, man hört sehr viel, man liest weniger. Und so wusste ich schon einige Dinge über den christlichen Glauben, Weihnachten, Ostern, Christi Himmelfahrt. Das war für mich das Normalste, was es gibt. Gott an sich, das war für mich wie ein Polizist, der mit einem Strafzettel umherläuft und hofft, jemanden zu erwischen. Er war für mich wie so ein Spielverderber. Ich hatte schon eine gewisse Ehrfurcht vor Gott, aber er war für mich ja so unerreichbar, genauso wie auch die Bibel für mich unerreichbar war. Dieses Buch war zwar im Wohnzimmer vergoldet, aber da durfte man ja nicht drinnen lesen, das würden wir ja niemals verstehen. Das war alleine dem Priester vorbehalten. Und so war dieses Unerreichbare zu diesem Buch, aber auch zu diesem Gott, einfach in meinem Leben da. Wenn mich jemand immer gefragt hat, an was glaubst du? Für mich war ganz klar, ich glaube an Jesus. Was ist das für eine Frage? Ich wäre für Jesus gestorben. Jesus war meine Identität. Aber Jesus kennen? Nein, ich kannte ihn nicht. Ich kannte ihn nicht persönlich. Ich wusste einiges von diesem Jesus, aber dass ich über diesen Jesus gelesen habe, das war Fehlanzeige. Durch diese angezogene Religiosität, die mir nicht diese Tiefe schenkte, die ich brauchte, diese Sehnsucht, diese Stillung meines Hungers, meiner Seele, habe ich ja in meinem Teenageralter, so mit 15, 16, angefangen, auf Partys zu gehen. Ich habe es geliebt, auf Partys zu gehen. Ich wollte das damit kombinieren, weil ich mir einfach gedacht habe, es reicht einfach nicht. Und so habe ich mir einfach diesen Sinn des Lebens durch diese Religiosität immer in die Kirche sonntags, zweimal die Woche in Aramäischunterricht. Wir mussten unbedingt die Liturgie der Kirche lernen. Also das war ganz, ganz wichtig. Und am Wochenende auf Partys, Beziehung mit Mädels, Alkohol und alles, was dazugehört. Ich kombinierte diese Dinge und ich habe gedacht, durch diese Kombination, durch das Wochenende, durch diesen Lifestyle und plus sonntags in die Kirche, diese Religiosität, habe ich diesen Sinn im Leben. Und das ging eine lange Zeit so und ich war auch glücklich für einen Zeitpunkt. Und dann so Mitte 20 kam mir der Gedanke, dass es einfach nicht so weitergehen kann. Es fehlte immer noch etwas. Ich war noch nicht an diesem Ziel, der in mir suchend war, einfach noch nicht angelangt. Da meine Eltern, wie ich schon auch gesagt habe, sehr stark in der Kirche verwoben waren, habe ich mich für dieses religiöse Leben entschieden. In meinem Leben habe ich auch sehr viel gefastet, was ganz normal war bei uns. Spenden war auch ganz normal. Und Gebete, meistens auswendig gelernte Gebete. Aber das hat mir gefallen, dieses fromme Leben, diese guten Werte, die man auch ja weiterbekommen hat durch die Kirche und durch die Eltern, das wollte ich. Ich wollte eine Familie gründen. Ich wollte heiraten, ich wollte ein guter Familienvater sein. Und dann entschied ich mich mit 25, diese Kirchentradition, die ist sehr, sehr komplex, wenn man sich mal damit beschäftigt, das ist schon echt krass. Ich wollte mich darin schulen. Und so entschied ich mich, mit 25 in die Türkei zu fliegen. in ein christliches Kloster, um da als Messdiener das nötige Feedback zu bekommen, um auch dem Priester vor Ort in meiner Gemeinde ja als Handlanger zu dienen, ihm zu helfen in der Messe, in der heiligen Messe. Und so war ich da insgesamt für 10 Monate. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Kloster war mitten im Nichts. Also da war wirklich das Kloster und außen herum Steine und Sand. Manchmal ein paar Hirten habe ich gesehen mit ein paar Schafen, aber da hat's auch aufgehört. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nie bewusst in der Bibel gelesen, weil es nicht üblich war. Ich wusste viel vom Hören. Das Einzige, was wir Messdiener durften, waren Teile aus den Briefen von Paulus, die sind ganz zum Schluss, vor der Offenbarung noch, durften wir lesen in der Messe. Ich habe sie selber nie verstanden und die zuhörten, haben das auch nicht verstanden meistens. Die Evangelien durfte nur der Priester lesen. Und so sagte uns einmal im Aramäischunterricht der Lehrer, wenn ihr etwas nicht versteht, dann lest in der deutschen Bibel. Das hat er zu uns, die aus Europa kamen, hat er uns das gesagt. Der Gedanke gefiel mir. So las ich dann diese Teilabschnitte der deutschen Bibel. Ich hatte da ein neues Testament mitgebracht. Also hatte ich mir mitgenommen. Und das hatte ich da. Ich las dann diese Teilabschnitte und ich habe echt wirklich wenig verstanden. Manches habe ich verstanden, aber zum größten Teil habe ich nicht das meiste verstanden. Ich dachte, ich brauche es nicht verstehen. Ich bin ja ein guter Mensch. Ich habe moralische Maßstäbe. Gott wird es schon verstehen. Aber dann kam mir der nächste Gedanke, wieso liest du nicht mal die Bibel von Anfang an? Der Gedanke gefiel mir ebenso. Und so habe ich mich fest entschlossen, die Bibel zu lesen. Und das von Anfang an. Ich hatte nur das Neue Testament. So begann ich mit dem Evangelium nach Matthäus. Das erste, was mir begegnete, waren ganz viele Namen. Das hat mich total fasziniert. Diese ganzen Namen zu lesen, das war einfach, damit habe ich mich so stark identifiziert, weil bei uns in der Kultur haben Namen einen großen Stellenwert. Wir orientieren uns nach den Familiennamen, nach den Sippen, nach den Generationen. Und das war so für mich so transparent, so zum Greifen nah. Ich war einfach nur fasziniert. Und das schon am Anfang. Und dann las ich die Weihnachtsgeschichte. Ich kannte sie vom Hören, aber dann las ich sie. Das war wie so eine Entdeckungsreise durch die Bibel, das war echt unglaublich. Und so kam ich zum 5. Kapitel. Und dort steht geschrieben, Jesus setzte sich und er tat seinen Mund auf und lehrte. Und das war für mich, Jesus spricht. Der Gründer des christlichen Glaubens spricht jetzt. Jetzt heißt es aufmerksam sein. Ich habe mir schon gedacht, was kommt jetzt? Ich war so neugierig. Aber das war für mich die allerschrecklichste Botschaft oder der allerschrecklichste Moment in meinem ganzen Leben. Mir kam nie der Gedanke, meine Feinde zu lieben. Für meine Verfolger zu beten. Jesus sagt, bete für deine Feinde. Liebe deine Feinde. Ich habe es nie für schlimm erachtet, mal hinterm Rücken zu reden oder so ein bisschen Neid zu haben, Eifersucht zu haben. Jesus sagt, wenn du schon im Herzen dieses empfindest, hast du schon alles gebrochen. Richte nicht auf, dass du nicht gerichtet wirst. Ziehe dir deinen Balken aus deinem Auge, bevor du den Grashalm deines Bruders Auge sehen kannst und das rausziehen kannst. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe gespendet, aber ich erkannte tatsächlich, dass ich all diese Dinge aus einer total falschen Motivation tat. Ich machte mir ständig Sorgen um mein Leben. Es drehte sich alles um mich. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Meine ganze Weltanschauung war zerbrochen. in diesen 10 Minuten vielleicht, die ich gelesen hatte. Ich war völlig ausgezogen vor Jesus da. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mein Herz erkannt. Zum allerersten Mal in meinem Leben sah ich, wie es in meinem Herzen aussah. Ich war blind. Ich habe diese ganzen Dinge nicht gesehen. Diese ganzen Sachen, die ich nicht sah, diese ganzen Sünden, diese ganze Herzensangelegenheit, sah ich auf einmal. Und ich musste sie irgendwie loswerden. Ich musste diese Last, die ich hatte, einfach loswerden. Und bei uns, so wie ich es gelernt hatte, gab es die Beichte. Das hieß, ich muss beichten. Ich muss diese Sünde, diese Last, die ich erkannte, musste ich einfach loswerden. Und so ging ich. Es war echt ein Kampf. Also ich könnte das nochmal ausweiten, aber das wird den Rahmen sprengen. Es war echt ein Kampf, zu diesem Menschen zu gehen und ihm wirklich alles zu sagen. Also ich habe mich echt durchgerungen. Das hat 2 Tage gedauert. Ich habe mich entschlossen, ich gehe dahin. Ich habe ihm gesagt, ich so, heiliger Vater, ich möchte eine ehrliche Beichte ablegen. Und er entgegnete mir, dass er mir die Beichte nicht abnehmen kann. Ich müsse nach Deutschland zu meinem Priester von der Gemeinde. Und er wird mir die Beichte abnehmen und mich in meinem Glaubensleben begleiten, also Seelsorge betreiben sozusagen. War für mich in allererster Linie logisch. Ich ging in mein Bett, zack, der nächste Gedanke kam, was passiert, wenn du heute stirbst? Was passiert, wenn ein Flugzeug abstürzt beim Rückflug? Was passiert, wenn Extremisten hier ins Kloster kommen und uns alle umbringen? Schock. Ein Schock nach dem anderen. Ich ging sofort am nächsten Tag wieder zum Mönchen. Ich schilderte ihm meine Situation und er entgegnete mir, Schicksal. Es ist dann Gottes Wille. Ich war geschockt schon wieder. Ich habe ihm nichts gesagt, aus Respekt, ich bin gegangen. Aber in mir sagte es einfach, das kann doch nicht sein, dass Gott, dass Jesus dir diese Botschaft gibt und dich so zurücklässt. Es kann doch nicht sein. Und so ging ich in einen Ort, da wo ich war und da wo ich Ruhe fand, und ich bin zerbrochen. Ich bin zerbrochen, ich habe wirklich wie ein kleines Kind geweint. Ich war so hilflos, meine Familie war weg, ich war alleine, keine Freunde, da war gar nichts. Ich schrie und ich sagte, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir. Dann hilf mir in dieser Hoffnungslosigkeit. Und so kam mir der Gedanke, lies weiter. Ich dachte, das kann nicht sein. Was wird denn noch geschehen, wenn ich jetzt weiterlese? Aber ich habe weitergelesen. Ich habe weitergelesen und ich bin dann auf folgenden Vers gestoßen. Da wo Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Freude schenken. Das war für mich eine totale Befreiung. Ich habe diesen Vers noch nie in meinem Leben gelesen. Und das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alles, was ich damals hörte, den Kreuzestod von Jesus, es machte Sinn für mich. Er ist für diese Sünden, die ich tat, gestorben. Und ich durfte diesen Sünden, diesen Rucksack voller Sünden am Kreuz ablegen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus mir ein neues Leben geschenkt hat. Und es ist so, ich habe mir ständig mein Leben durch viele Dinge füllen wollen, meine Seele füllen wollen. Und ich möchte das gerne veranschaulichen. Und ich habe den Sinn des Lebens absolut in Jesus gefunden. Und ich stehe hier und ich bezeuge das vom ganzen Herzen, dass alleine nur Jesus Christus das wahre Leben ist. Das, wonach wir uns sehen, wir uns Menschen. Es war so, ich habe mein Leben ständig mit anderen Sachen füllen wollen. Und das hat auch gehalten. Komm mal ein Stückchen hier hin, Jens. Es hat gehalten, ein Stück weit. Aber dann war mein Herz genauso leer wie vorher auch. Es war nichts drinne. Aber so kam Jesus in mein Leben und erfüllte mein Leben. Und er füllte mein Leben und erfüllte es nicht nur, er gab mir sogar im Überfluss. Er gab mir im Überfluss. Danke. Dass ich auch anderen Menschen diese frohe Botschaft verkündigen kann. Und dieses "Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid", gilt auch für dich. Es ist eine Botschaft für dich. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du wurdest eingeladen. Ich mache dir Mut, ja, über dein Leben nachzudenken und eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich möchte noch beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Schließt die Augen, wenn ihr mögt. Und danach werden wir noch ein Lied singen. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir vom ganzen Herzen danken, dass du es bist, der die Herzen berührt und uns zeigt, Herr, wie unsere Herzen und wie unsere Gedanken sind. Wir sind vor dir schuldig, Herr. Ständig vergleichen wir uns mit anderen Menschen und sehen gar nicht unsere eigene Schuld. Und Herr, du bist es, der uns aufmerksam auf das macht, Herr, dass wir vor Gott, dem Schöpfer, vor dir schuldig sind, Herr. Und ich bete, dass du heute durch die Reihen gehst, Herr, und die Herzen berührst, die Herzen weich machst, Herr. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, Herr. Dir allein gebührt Lobpreis und Ehre, Herr Jesus. Und ich bitte in deinem Namen, Herr, dass du Herzen bewegst und Mut schenkst, Herr. Amen.